Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Equimero.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cavallo. Mein Name ist Barbara Böke, ich bin Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Friedhelm Donne, Geschäftsführer von Pferdefutterhersteller Marstall. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Barbara. Herzlich willkommen auch bei uns bei Marstall in der Zentrale in Oberstaufen.
Genau, wir schalten nämlich heute ins Allgäu. Und ich möchte gleich mal mit einer Einstiegsfrage anfangen. Wie oft isst du denn Müsli?
In der Woche mehrmals. In der Tat mag ich auch persönlich Müsli sehr gerne im Humanbereich. Außerdem gehört sich so ein bisschen dazu, dass ein Müsli-Hersteller auch, ich sage jetzt mal, auch ein Müsli isst. Gell?
Sehr gut, richtige Antwort. genau, warum frage ich das? Weil wir jetzt den Sprung machen quasi vom humanen Müsli in Anführungszeichen zum Pferdemüsli. Denn das produziert ja Marstall als einer der größten und bekanntesten Futterproduzenten für Pferde hierzulande. Und wir werfen heute so mal ein paar Blicke hinter die Kulissen, wie denn so ein Pferdefutter überhaupt entsteht, das die meisten von uns ja täglich in der Hand haben oder sie zumindest regelmäßig kaufen. Fangen wir mal mit dem an, was am Anfang steht. Wie entsteht denn so ein Rezept für ein Pferdefutter, beispielsweise für ein Müsli? Wie kommt das zustande?
Pferdemüsli zum Produzieren, ein neues Produkt zu entwickeln, zum Kreieren, ist eigentlich ein sehr komplexer Ablauf. Es ist eigentlich eine sehr spannende Sache, weil der Ablauf ist eigentlich nie der gleiche. Das liegt einfach daran, wie man zuerst an die Idee kommt, weil die Idee ist ja immer das Erste, die Anregung, irgendwas zu machen. Da gibt es zum einen natürlich die Wissenschaft, die uns gewisse Vorgaben macht, Verbesserungen macht, weil unser Ziel ist es ja, die Pferde gesund und artgerecht zu füttern und die Verfütterung immer wieder zu verbessern. Das ist die eine Seite. Dann gibt es natürlich auch die große andere, das ist unser eigener Erfahrungsschatz, unsere eigene Praxiserfahrungen. Aber auch ganz wichtig, wir sind ja sehr nah beim Kunden draußen vor Ort, also bei den Reitbetrieben. Unser Außendienst, wir haben 12 Außendienstmitarbeiter in Deutschland, die sind ja jeden Tag immer nur bei den Kunden draußen auf Reitbetrieben, hören und sehen die Sorgen und Nöte der Leute, der Pferde, und die tragen es ja zu uns rein. Wir haben ein Produktmanagement, wir sind bei uns in dem Bereich 5 Personen, 4 Produktmanagement, 1 Qualitätsmanagement. Die kümmern sich den ganzen Tag nur um Produkte. Und da kommen natürlich viele Ideen zusammen und viele Informationen. Und aus dem Ganzen wird dann schon mal eine Idee geboren. Und dann natürlich ganz wichtig, die Entscheidung. Ist überhaupt hinter der Idee so viel Bedarf, dass man es dann auch wirklich wirtschaftlich produzieren kann? Dass man auch genügend hat, um Maschinenlaufzeiten auszustatten, um eben das auch gut hinzubringen. Ja, und dann geht es eigentlich in die handwerkliche Arbeit. Und dazu muss man zum einen mal schauen, was sind denn überhaupt die Ansprüche ans Pferd? Also gibt es Bedarfsnormen, wie viel sollte von was irgendwo drin sein in einem Futter? Wie sind wir mit Rohstoffen versorgt, mit diesen Inhaltsstoffen, also Wirkstoffen? Nicht nur Versorgung, auch der Rohstoffpreis. Es spielt ja alles auch eine Preisrolle. Dann geht es in eine gewisse, ich sage jetzt einmal, Handmischung, in eine Art Test. Produktion in der Testphase, wo man mal ein paar Kilogramm mit der Hand mischt und einfach mal guckt, ist sowas überhaupt machbar? Also Stichwort Entmischung, wir müssen ja homogene Produkte hinbringen, Strukturen mit feinen Produkten mischen. Also das ist auch eine technische Machbarkeit, wird abgeprüft. Und dann natürlich aber auch unser komplettes Know-how, was wir über Jahrzehnte eigentlich mit reinbringen. Wie riecht das Produkt? Wie riechen die Stoffe zusammen im Zusammenspiel? Wie ist die zu erwartende Akzeptanz? Also wir haben sehr viel Know-how. Was kann denn am Pferd denn überhaupt gut schmecken? Weil die Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann geht's in Akzeptanz-Wirktests. Und dann haben wir erst einmal die erste grobe Idee von einer Rezeptur. Aber dann sind wir noch lange zu weit, dass wir sagen, das könnte man automatisch produzieren. Das heißt, wir müssen dann noch ein paar Mal nachkorrigieren. Bis die Rezeptur tatsächlich steht, ist es mehrere Male nachkorrigieren, Akzeptanztests, Wirktests, um dann letztendlich zu sagen, so, das ist jetzt die Rezeptur und mit der arbeiten wir dann weiter. in richtige Fresstests, in Langzeittests und so weiter. Also es ist ein langer Weg, ein spannender Weg und deswegen ist der immer ein bisschen anders.
Ich bringe jetzt aber noch mal ein bisschen an den Anfang von dem Weg, nachdem wir quasi den ganzen Weg einmal schön aufgezeichnet haben. Wie verteilt sich das dann? Also wie oft kommen Anregungen aus dem Haus selber, von Marstall selber, von den Kundenberatern, von den Produktentwicklern? Wie oft kommt das vielleicht von außen? Gibt es vielleicht ein Beispiel für ein Futter, das von außen herangetragen wurde, wo wirklich Reiter oder Kunden gesagt haben, hey, so ein Futter fehlt uns noch, mach doch mal so eins?
Ja, absolut. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Eigentlich unser neuestes oder einer unserer neuesten Produkte, unser MyoCare-Produkt. Das ist ein Müsli für stoffwechselkranke Pferde. Damit haben wir sogar auf der Equitanen Essen 2022, also dieses Jahres im März, Innovationspreis gewinnen dürfen. Mhm. Das kam im Prinzip über die Pferdebesitzer, die mit unseren Außendienstmitarbeitern, aber auch im Innendienst natürlich sprechen. Unser Produktmanagement ist ja auch viel auf Messen draußen, hat also auch hier Kontakte zu Pferdebesitzern. Und die geben natürlich solche Sachen weiter. Was haben sie für Sorgen? Was haben sie für Nöte? Und wenn man da mit großen Ohren hingeht, mit einem offenen Ohr, mit offenem Herzen, dann kann man sehen, was wird denn gebraucht? Und sowas wird reingetragen. Also das ist ein klassisches Beispiel, wo von außen das hergebracht worden ist. Und es nicht von der Wissenschaft explizit gefordert worden ist. Also tatsächlich von draußen.
Mhm. Und sind wir gerade an dem Punkt vorbeigekommen, erstmal so eine Probemischung zu machen. Wie sind denn da die einzelnen Schnitte? Bleiben wir mal bei dem MyoCare-Müsli. Es kommt die Anregung von außen. Wir bräuchten sowas für stoffwechselempfindliche Pferde, Stichwort PSN2 und Co. Wie geht man dann konkret weiter? Also wie berechnet man dann so eine Ration? Man muss ja erstmal wissen, welche Zutaten nimmt man, bevor man dann diese erste Mischung quasi von Hand zusammenbaut. Wie waren denn da die Schritte?
Also da ist natürlich unser Produktmanagement gefordert, die eben eigentlich den ganzen Tag nur in Produkte in Pferd denken, um eben aus ihrem Erfahrungsschatz, aus dem Know-how, aber natürlich auch aus Literatur, dann schauen, nachgucken, welche Inhaltsstoffe sollten denn in dieser Ration, in dieser Diät mit integriert werden. Mhm. Um dann eben zu gucken, was gibt's für Rohstoffe auf dem Markt, die man auch regelmäßig beschaffen kann, die auch in genügender Menge zur Verfügung stehen, die auch natürlich wirtschaftlich sind, muss ja auch letztendlich noch gekauft werden können draußen. Mhm. Und dann geschieht eben diese Reise, dass man sich austauscht. Das ist ein teilweise Wochen-, teilweise monatelanger Prozess. Also bei einem Produkt, vielleicht kommen wir nachher darauf zu sprechen, haben wir Jahre gebraucht, bis wir dann mit der Rezeptur so fertig waren, dass es dann auch wirklich im Laden verkauft werden konnte. Das muss auch mal sacken, das muss sich entwickeln. Da ist unheimlich viel Know-how gefragt. Unser Produktmanagement mit unserer Produktmanagerin Sophia Rieger hier im Vorder-, also federführend, die leistet da ganze Arbeit, die ist da sehr gut durch, wie alle anderen auch. Ja, und diese Erfahrungen werden zusammengebracht, um dann die Quintessenz zu haben, was gehört in dieses Mischfutter, was gehört in dieses Müsli mit rein.
Und dann werden quasi anhand dieser Zutaten, die wie gesagt zur Verfügung stehen und auch die entsprechenden Nährstoffe liefern, mitunter, abgesehen jetzt natürlich noch von Zusätzen, die werden dann quasi wirklich von Hand einfach ein paar Kilo zusammengemischt und dann geschaut, ja, funktioniert das?
Genau, also da wird auch schon mal geguckt, was ist bei uns überhaupt im Haus vorhanden an Rohstoffen, Zusatzstoffen und dann, welche benötigt man zusätzlich. Da muss man mit den Lieferanten reden. Natürlich muss man erstmal schauen, wie abgesichert sind die. Also sind die auch in unserem Proben-QS-Rahmen auch wirklich integriert? Also dürfen die überhaupt eingekauft werden? Sie entsprechen die unseren Qualitätsrichtlinien? Dann brauchen wir die Inhaltsstoffe, das heißt die Werte der einzelnen Zusatzstoffe, die man dann auch bei uns in unserer, wir haben ein eigenes Berechnungsprogramm, das ist ein Optimierungsberechnungsprogramm Hybrimin. Dort wird es dann eingegeben und dann wird genau ausgerechnet, mit wie viel Prozent was drin ist im Produkt und was hat es für einen Wert je Kilogramm mit Zusatzstoffe, ernährungsphysiologisch je Kilogramm. Also es ist eine hochtechnisierte Sache, aber im Prinzip ist eine Herzenssache, das Bestmögliche fürs Pferd zu machen, weil das ist ja unser Ziel. Mhm. Und immer mit der Prämisse, es muss wirken, Es muss gut und sehr gut gefressen werden, weil es nützt das beste Futter nichts, wenn es nicht eine hohe Akzeptanz hat, wenn es nicht gut gefressen wird vom Pferd. Und eben diese Erfahrung, und da braucht man echt viel Know-how und Jahre, jahrzehntelange Erfahrung, und das haben wir ja beim Marstall, führt dann dazu, dass irgendwann die Handmischung gemacht wird und dann schaut man sich das an und dann schauen viele Leute in diese Probemischung, in den Eimer rein, und das ist eine ganz spannende Sache, und dann schaut man es auch von der Optik an, weil die Optik wirkt ja auch. Ich hatte zwar keine Wirkung, aber natürlich möchte man auch was Schönes machen.
Naja, also Wirkung auf den Reiter, ne? Auf den Pferd.
Auf den Reiter hat es auch, ja. Also es ist ja wirklich ganz spannende Reise, und dann hat man wirklich die Handmischung gemacht. Und ja, aber dann geht es weiter, weil von der Handmischung und der Rezeptur, wenn man sich dann einig ist, wird dann eben eine größere Menge produziert. Eine Tonne, 2 Tonnen, was man halt braucht. Was man auch gerne haben möchte, wie viele Pferde man füttern möchte, wie lange man sie füttern möchte, ob man Wirkung sieht, Akzeptanz natürlich. Ja, und dann geht es in die erste größere Handmischung, um dann eben auch dann in die Produktion übergehen zu können. Aber das ist ja langer Weg dann danach erst noch.
Mhm. Wer sind denn die Testesser von so einer Handmischung? Mal angenommen, man hat jetzt 1-2 Tonnen damals von der Myocare produziert. Welche Pferde bekommen das denn zu fressen? Sind das alles die Marstall-Testpferde oder welche Pferde sind das?
Ja, das sind alles handverlesene Marstall-Pferde. Also wir haben natürlich über unsere jahrzehntelangen Kontakte einfach so viele gute Kunden, so viele Leute, die uns aber auch ein ehrliches Feedback geben, was ja ganz wichtig ist. Es nutzt nichts, wenn man immer nur sagt, es ist toll, es ist schön. Letztendlich, es muss ehrlich, hart, gut getestet werden. Man braucht eine verlässliche Rückmeldung. Wir haben dort einfach viele sehr gute, enge Kontakte zu Pferdebesitzern. Da wird auch ein Fragebogen mitgegeben. Wir erwarten Bilder vorher, nachher, währenddessen. Das ist also eine richtige kleine wissenschaftliche Arbeit, das dann gesammelt wird, um dann zu entscheiden, hat es Wirkung? Ja, passt es? Oder müssen wir nachbessern? Und das ist dann ein laufender Prozess. Also es gibt Sorten, eben wie ich es vorher schon erwähnt habe, die werden zigmal umgeschmissen, zigmal ergänzt, mehrere Male wieder verbessert, bis dann eben das so die gewünschte Wirkung da ist und die gewünschte Akzeptanz und das Fressverhalten vom Pferd.
Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, dieses Futter, das quasi über Jahre hinweg gebraucht hat, darf ich erfahren, welches das war?
Ja, das war unser Sensation. Das haben wir 2019, das war das Jahr vor Corona, auf der Equitana vorgestellt in unserer Supreme-Linie. An Sensation haben wir tatsächlich mehrere Jahre dran gearbeitet. Das ist auch unser Flaggschiff. Da ist wirklich alles berücksichtigt. Das sind alle wesentlichen Gesundheitsaspekte beim Pferd berücksichtigt, die wir mit Fütterung unterstützen können, wo wir einfach helfen können, begleiten können. Und das ist das beste Futter, was wir definitiv haben. Hat eine unheimlich tolle Wirkung. Es kostet seinen Preis, ja, aber man gibt relativ wenig davon, hat also da auch wirklich Vorteile von der Fütterungsmenge. Das war ein jahrelanger Prozess, definitiv, ja.
Stichwort Gesundheitsaspekte. Jetzt gibt es bei Marstall ja nicht nur in Anführungszeichen Müsli wie Sensation oder auch das Myocare, sondern ja auch noch, in Anführungszeichen, Spezialfutter, ne, für Hufe, für den Darm, extra Futter wie Kollagen oder sowas für Richtung Gelenke. Wie entsteht denn sowas? Wie gehen die Produktmanager bei sowas vor?
Das ist im Prinzip ähnlich wie bei den normalen Müslis, nur vielleicht noch mit mehr Schwerpunkt auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir sind ja mit Marstall seit Jahrzehnten eigentlich immer bei den wesentlichen wissenschaftlichen Kongressen dabei, zum Beispiel UN, also European Workshop on Equine Nutrition, das jetzt 2022 in England war oder jetzt 2024 in Norwegen sein wird, oder aber auch Equine Health and Nutrition Congress in Gent in Belgien, der jetzt im März 2023 stattfinden wird. Dort sind wir dabei, hören immer das Neueste. Wir schauen, dass wir da am wissenschaftlichen Puls sind. Die Pferdeheilkunde ist unsere tägliche, wöchentliche Lektüre, wo immer die neuesten Veröffentlichungen sind. Dort sind wir up to date und wir sind dort dran, Das ist eigentlich eine jahrzehntelange Arbeit, an so wissenschaftlichen Sachen dran zu sein. Das ist vergleichbar mit der Sprache lernen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Du musst, wenn du hier up to date sein möchtest, und ob das jetzt Aminosäuren sind oder der Hufregulator, egal was wir an tollen Produkten haben in diesem Bereich, wo wir unterstützen und helfen können, da braucht man einfach viel Wissen. Das muss man sammeln, das muss man haben. Ja, und dann geht es eigentlich den gleichen Weg, den ähnlichen Weg bei den Müslis, aber es ist halt noch etwas aufwendiger. Jetzt zum Beispiel Hufregulator werden wir im Frühling 2023 noch mit einer neuen, verbesserten Rezeptur auf den Markt bringen. Ich will es noch nicht verraten, was, aber das wird mit Sicherheit ein Kracher. Ganz was, also wieder was Tolles, was Interessantes. Also ja, man kann darauf gespannt sein.
Das ist aber gerade ein gutes Stichwort mit verbesserter Rezeptur. Wie oft werden denn solche Futtermischungen auch nochmal angepasst und überarbeitet? Es ist ja nicht damit getan, dass man dann das Futter, sage ich mal, einmal nach mehreren Wochen, Monaten oder Jahren entworfen hat und dann ins Regal stellt, ausgeliefert und das war's dann, sondern die werden ja auch immer wieder angepasst. Welche Gründe gibt es denn dafür? Ist es auch quasi zum einen wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn zum Beispiel die GFE ihre Empfehlungen ändert, oder basiert es auch auf Feedback von Reitern, oder dass man selber sagt, man muss es nochmal aus anderen Gründen überarbeiten, weil es vielleicht bessere Methoden gibt, um der Entmischung entgegenzuwirken. Welche Gründe spielen denn damit eine Rolle?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass ein Produkt ständig beobachtet und hinterfragt wird. Und es wird grundsätzlich muss man sagen, dass man das Produkt, wenn wir ein gutes Produkt, sehr gutes Produkt haben, das es erstmal über längere Zeit lange unverändert lassen, ganz bewusst, um eine gewisse Kontinuität der Konstanz reinzubringen, für die Verdauung vom Pferd, ich sage jetzt mal Stichwort Mikrobiom im Darmbereich, um einfach dem Immunsystem hochzuhalten, das hat seinen Sinn. Und trotzdem wird natürlich jedes Produkt jedes Jahr mal angeguckt. Ich muss dazu übrigens sagen, dass viele andere im Bereich Futtermittel immer am Optimieren sind, und ich glaube, dass das grundsätzlich nicht gut tut. Also unser Produktmanagement ist der Meinung, dass wir hier schon eine gewisse Konstanz brauchen. Und das tut dem Pferd, auch jedem anderen Tier, sehr gut. Und trotzdem, wie gesagt, sollte man jedes Jahr oder alle spätestens jedes zweite Jahr das Ganze hinterfragen, um eben, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, das auch dann dementsprechend umzusetzen. Oder aber es gibt neue Erfahrungen von außen, eben wie ich es vorher erwähnt habe, über den Kunden, den Reitbetrieb, den Pferdebesitzer, das an uns herangetragen wird.
Wie lange braucht man denn, angenommen, es gibt jetzt neue Empfehlungen, Pferd braucht, Stichwort mehr Selen, weniger Selen oder mehr Eisen, weniger Eisen. Wie lange braucht man denn, um so ein Produkt dann wirklich anzupassen, also quasi bis es dann umgesetzt ist und bis das dann in den Regalen ist oder bestellbar ist?
Ja, also schon gerade ein gutes Stichwort. Also wir hatten so aus der Erfahrung jetzt raus, 2002 gab es eine neue Empfehlung von Meyer Köhnen in Bezug auf die Vitaminversorgung. Bis dato war es immer so, da war mehr immer besser. Also die Vitamine, die Gehalte A, D3, E, die wurden immer erhöht, gerade beim Vitamin A. Und das war so, ich sage jetzt mal, in der Branche und aber auch vom Pferdebesitzer gefordert. Also mehr Vitamin A war super, kauft man. Ja, bloß da waren wir schon immer ganz anderer Meinung. Und Meyer Köhnen, also wirklich sehr renommierte Wissenschaftler, haben dann auch wirklich bewiesen und nachweisen können, dass es etwas weniger besser wäre. Und wir haben dann relativ schnell reagiert und als einer der ersten in der Branche einfach Vitamin A reduziert. Das war natürlich, ich sage jetzt mal, nicht typisch. Die Leute hatten ja immer mehr erwartet und wir haben weniger gehabt. Also wir mussten hier sehr viel erklären, aber das war richtig. Das so im Nachhinein gesehen, ja, ist über 10 Jahre, 20 Jahre später absolut goldrichtig. Sonst immer noch weiter mehr ist nicht der richtige Weg. Aber wir mussten den Leuten gut erklären, aber es war gut so. Ja, wie lange dauert sowas? Ein anderes Beispiel, 2014 kam von der GFE, also Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, mit Sitz DLG Frankfurt, kamen die neuen Empfehlungen raus für neue Proteinbewertungen, dünndarmverdauliches Eiweiß als Stichwort. Ja, wir haben jahrelang davor uns schon immer damit beschäftigt mit Aminosäuren, Qualität vom Eiweiß, also vom Protein. Und wir hatten 2008, also 6 Jahre vorher, schon ein Aminosäurenprodukt, unser Aminomuskel. Und durften dann 2015, also nur ein Jahr nach der Veröffentlichung, mit unserem Aminosportmüsli damals den ersten Innovationspreis im Bereich Futtermittel gewinnen auf der Equitana in Essen. Und wir sind da auch ein bisschen stolz drauf. Wir sind der einzigste Futtermittelhersteller, der 2-mal den Innovationspreis im Bereich Futtermittel auf der Equitana in Essen gewinnen konnte, eben 2015 mit Aminosportmüsli und 2022 mit MyoCare. Also das zeigt schon, dass wir sehr nah dran sind an der Wissenschaft und möglichst schnell. So schnell muss es auch umsetzen, das braucht alles seine Zeit. Ja, aber möglichst schnell, ja, Barbara.
Jetzt haben wir es ja vorher auch schon mal von den Rohstoffen gehabt. Stichwort, die müssen ja zum einen klar das liefern, was das Pferd braucht, zum anderen natürlich aber so bezahlbar sein, dass man hier nicht mehrere hundert Euro Futterkosten dann im Monat hat und das quasi deckungsgleich mit der Boxenmiete ist. Wo kommen denn die Rohstoffe her? Also zum einen, sage ich mal, die im Müsli drin sind, wie Mais und Co., alles, was da drin ist, oder sonstiges Getreide. Aber natürlich auch die ganzen Zusatzstoffe, die im Mineralfutter drin sind. Wo beziehen Sie die her?
Also unsere Prämisse und Firmenphilosophie war es schon immer, dass wir versucht haben, möglichst nahe unsere ganzen Rohstoffe zu beziehen. Also unser Getreide, was du gerade eben angesprochen hast, also Hafer, Gerste, Mais, die kommen zu 100% aus dem süddeutschen Raum, also Bayern und Baden-Württemberg. Wir versuchen alles, was wir nur möglichst aus dem süddeutschen Bereich, also um unser Haus rum, unser Werk rum, oder wenn es nicht in dem Bereich gibt, zumindest im nationalen Bereich, also aus dem deutschen Bereich, einfach zum Decken. Es ist nicht immer ganz einfach, gerade bei Vitaminen, die kommen doch viele auch aus Fernost, also aus China. Ja, das müssen wir alle in der Branche einfach mal so akzeptieren. Oder aber was dagegen tun, wenn es eben genügend europäische oder deutsche Vitaminhersteller geben würde, die uns auch regelmäßig damit in ausreichender Menge versorgen könnten. Aber wir haben immer schon auf möglichst nahe Herkunft Acht gelegt, auch ganz bewusst seit Jahrzehnten, wo es noch gar nie Thema war, ohne Gentechnik. Also das war für, also GVO-frei, war für uns immer eine Selbstverständlichkeit. Das wollten wir auch gar nicht anders haben. Also da legen wir einfach einen sehr großen Wert drauf.
Wie kommt es, dass Vitamine aus Fernost geliefert werden? Also sind die da besonders günstig zu produzieren? Hat hier in, sag ich mal, Europa, Deutschland keiner Interesse daran?
Da bin jetzt ich zu wenig Vitaminspezialist, um die Frage umfassend zu beantworten und möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das hat mit Sicherheit was zu tun mit Kosten, Herstellungskosten. Da ist vielleicht Europa etwas teurer, wie es der Fernosten. Ja, aber wie gesagt, das wäre ja mal eine schöne Aufgabe für die Vitaminindustrie, für die Vitaminbranche, hier vielleicht nachzubessern.
Wie sieht es denn generell mit den Preisen aus? Ich meine, je regionaler man die Sachen natürlich bezieht, umso eher, nehme ich mal an, so regelmäßiger sind auch die Hersteller, die dann wieder zuliefern oder Zulieferer, wie es in der Automobilbranche immer so schön heißt. Wie stabil kann man denn da den Preis halten? Ich meine, wir haben in den letzten Wochen, Monaten, Stichwort Ukraine, immer wieder über Preissteigerungen, jetzt natürlich vorsätzlich beim Weizen, der für das Pferdefutter nicht ganz so relevant ist, gesprochen. Wir wissen aber auch, im Pferdefutter ist ja zum oft auch Luzerne oder Timothy-Gras mit drin, was ja auch wieder Rohstoffe sind, Stichwort Klimawandel, auch nicht ganz so einfach immer zu produzieren und in derselben Qualität zu bekommen. Welche Herausforderungen gibt es denn da im täglichen, ja, Müsli produzieren quasi oder Futter produzieren?
Also die Problematik seit dem 24. Februar 2022, seit dem Ukraine-Krieg, ist im Agrarbereich, im Lebensmittel- und im Futtermittelbereich enorm. Also wir haben seit den Kriegsbeginn bis heute eine, ich sage jetzt nahezu Verdoppelung der Rohstoffpreise. Getreide, Weizen, da hast du recht, Barbara, das ist im Pferdefutter nicht enthalten, nicht drin. Trotzdem ist es die Leitwährung für alle anderen Getreidesorten, für Gerste, Hafer, für Mais und für andere. Und dementsprechend richtet sich der Markt nach oben. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir jahrzehntelange treue Lieferanten haben, die ich, wenn irgendwo ein Problem ist, mich ins Auto setzen kann und hinfahren kann. Also ich habe kein einziges Kilogramm an Rohstoffe aus irgendwelchen Commodities, die weltweit gehandelt werden mit Containerschiffen oder egal wie. Das habe ich nicht, das wollen wir auch gar nicht, das ist nicht unsere Ausrichtung. Ich will wissen, wo es herkommt, ich will wissen, mit wem ich reden muss und darf und kann, wenn ich ein Problem habe, und dann fahre ich hin, oder das, da habe ich wirklich einen schnellen Kontakt, und da haben sich schon viele fast schon Freundschaften gebildet, Landwirte. Wir haben einen Landwirt, der liefert jeden Tag einen Lastzug mit 25 Tonnen Mais jeden Tag an, das ganze Jahr. Den kennen wir sehr gut, und mit dem können wir abstimmen, welche Maissorten wir wollen, weil wir brauchen bestimmte Qualitäten zum Flockieren. Auch bei der Gerste brauche ich eben schweres Korn, brauche ich die richtige Gerstensorte, damit die aus sich schön flockieren lässt. Ich will und möchte nichts auf dem Weltmarkt in diesem Commodity-Bereich kaufen. Nichtsdestotrotz ist es echt eine Riesenherausforderung, und wir alle mussten, das müssen wir im Lebensmittelbereich sehen und auch im Futtermittelbereich, mussten alle mit höheren Einkaufspreisen rechnen und dementsprechend auch weitergeben an den Endkunden. Das ist nicht schön, das ist nicht toll. Letztendlich haben wir bloß keine andere Möglichkeit, wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen. Das geht gar nicht anders. Stichwort vorher Luzerne, Trockenheit, gerade diese ganzen Trockensprodukte, diese Wiesenprodukte, die wir auch viel haben. Also wir haben Wiesenkops, Fasern, Chips oder auch Wiesenfasern, Wiesenchips bei uns in unseren Müslifuttern wie Faser Light oder auch MyoCare auch integriert. Die sind natürlich alle, die werden ja getrocknet, und dementsprechend sind die energieaufwendig. Wir sind generell eine sehr energieaufwendige Branche. Wir brauchen einfach viel Strom. Wir brauchen Gas zum Bedampfen, zum Pelletieren der Vitaminpellets, dass die Vitamine auch da schonend reingebracht werden in die Pellets. Wir brauchen dann auch Energie zum Trocknen, dass wir die richtige Feuchtigkeit haben, dass es gut, das Futtermittel lagerfähig ist. Also wir sind energieintensiv. Und auch gerade diese Wiesenprodukte, die bedürfen eben von den Trocknungen, von den Genossenschaften, mit denen wir arbeiten, von den Abgebern, viel Gas, viel Energie. Und das ist natürlich dann eine kostspielige Sache. Also das ist nicht schön, aber das müssen wir jetzt alle irgendwie erdulden, ertragen und gemeinsam gucken, dass wir da durchkommen durch diese schwierige Zeit. Und wir hoffen irgendwo alle in der Branche, dass es vielleicht ab Frühjahr wieder in die andere Richtung geht. Aber das kann man nicht sagen. Da wäre ich Hellseher. Ich habe keine Glaskugel und ich möchte auch keine Spekulationen dazu anheizen.
Inwiefern, auch wenn es jetzt nicht, sage ich mal, die Produkte vom Weltmarkt bezogen wären, der Weltmarkt hat ja trotzdem, Rückschlüsse Der wirkt sich ja auch auf die Lieferanten hier vor Ort aus, oder? Die sich da ja anpassen. Selbst wenn die jetzt nicht davon betroffen werden, die merken natürlich auch, sie können für ihre Produkte mehr verlangen, weil einfach mehr Bedarf da ist, weil einfach andere Lieferanten ausfallen. Man kennt das ja beim Stichwort Brennholz, das nie ein Problem war. Jetzt dieses Jahr geht da ein Run durch die Decke, und dementsprechend gehen natürlich auch die Preise mit, und man zahlt bei den Herstellern oder bei den Lieferanten auf einmal mehr. Welche Erfahrungen macht ihr denn da? Das sagen dann auch einige Lieferanten, nur wir nutzen das jetzt aus und versuchen dann mal nochmal mehr rauszuholen.
Ja, absolut. Also das ist genau das, was du beschrieben hast, Barbara. Wir haben, wie gesagt, sehr gute, treue, loyale, jahrzehntelange Lieferanten für unsere Rohstoffe, und trotzdem schauen die jeden Tag an der Börse, an der Martiv oder Liffey, was für Preisnotierungen sind, was sie verlangen könnten. Man bekommt in der Regel jetzt seit dem Kriegsbeginn keine Kontrakte mehr, die längere, mehrere Monate gehen. Früher war das üblich, dass man 3, 6 oder auch mal sogar einen Jahreskontrakt machen konnte. Das ist alles nicht mehr möglich. Es wird eigentlich nur von der Hand in den Mund gelebt. Das heißt, das, was der Abgeber für einen Preis möchte, und der richtet sich eben auch tendenziell nach oben. Er will halt auch dann sein Geld für den Mais oder für die Gerste, wie am Weltmarkt auch. Und das meistens nur auf Anfrage und dann kaufen zu dem Zeitpunkt. Also wir können einfach ganz schwer nach vorne schauen. Ich habe keine langen Kontrakte mehr. Schwierig, ganz eine schwierige Zeit. Wir sind eigentlich ständig nur am Jonglieren, am Kalkulieren, am Gucken, wie wir es machen. Und wir, ja, bin froh, dass wir alles gut hinbringen. Was für mich persönlich wichtig ist und ich glaube auch für uns alle, die Versorgung, die Menge ist in jedem Fall gesichert. Also die Erntemengen sind ja da. Das ist ja eigentlich. Genau, es ist eine sehr gute Nachricht. Also die Mengen sind da, es muss kein Pferd hungern, kein Mensch muss hungern. Es ist genügend an Nahrungsmitteln und Futtermitteln da, nur eben der Preis. Und das ist einfach eine Spirale, die uns nach oben treibt. Und wir hoffen wirklich jetzt in der Branche und alle, die damit zu tun haben, dass wir vielleicht im Frühling, Frühsommer wieder eine Erleichterung kriegen. Es wäre uns allen zu wünschen.
Jetzt sind da die, wir haben es ja gerade gehabt, ne, die Rohstoffe das eine. Das andere ist natürlich die Produktion selber, die strom- und gasintensiv ist. Was macht ihr denn beim Marstall selber? Also welches Rohmaterial, Futter wird quasi bei euch wie verarbeitet?
Wir stellen eigentlich alles her. Also wir sind da auch ein bisschen stolz drauf, das darf ich ruhig so sagen. Wir sind wirklich Hersteller. Also wir sind nicht nur irgendjemand, der Handelsware einkauft und das machen lässt und dann einkauft, verkauft, also quasi handelt, wie einfach so eine Marke hat. Wir haben eine Marke mit Marstall, ja, eine sehr gute Marke, aber wir stellen wirklich alles selber her. Wir lassen uns die Rohstoffe kommen, wir flockieren alle, alle Flocken werden von uns selber hergestellt. Ich habe vorher erwähnt, wir haben einfach spezielle Qualitätsansprüche, damit wir auch eine schöne Flocke herstellen können. Diese, ich sage jetzt mal, Fasern, die wir haben, alles andere an Trägerstoffe, die wir brauchen für die Vitaminpellets, die kaufen wir im Rohzustand ein, mischen die, konditionieren die mit Dampf oder mit also Feuchtigkeit, Temperatur und Feuchtigkeit, versuchen die dementsprechend möglichst schonend zu bearbeiten, um dann selber zum Pressen. Es werden vielleicht Öl zugesetzt, wenn man ein energiereiches Futter hat, wie auch immer. Also wir sind Hersteller und das ist unsere tägliche Aufgabe und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.
Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, in so einem energieintensiven Produktionsprozess irgendwas einzusparen? Gerade jetzt an Energiekosten oder sind einem da mehr oder weniger die Hände gebunden, weil man einfach die Energie braucht, um vernünftige Pellets zu pressen?
Also das ist auch wieder ein ständiger Prozess der Energieeinsparung und das startet ja nicht nur damit, dass man sich die Beleuchtung mal anschaut und mit LED-Lichtchen irgendwas macht. Das ist richtig, das ist gut so, da haben wir auch schon viel umgesetzt, aber das geht wirklich dann auf die Hauptstromverbraucher bei uns, die Flockieranlagen, die Pelletanlage, das generelle Dampf. Das ist ein jahrelanger Prozess. Wir brauchen eine gewisse Mindestmenge, um eben die Vitaminpellets herstellen zu können. Man braucht eine gewisse Mindestmenge für diese Flockierung. Man kann da reduzieren, man kann sparen, aber gewisse Menge braucht man und die müssen wir einfach haben. Sonst können wir nicht produzieren. Aber auch da ist ja mittlerweile eine gewisse Versorgungssicherheit vorhanden. Die Gasspeicher sind in Deutschland so stark gefüllt bei über 96%, wie man es eigentlich seit Jahren nicht mehr gehabt hat vor dem Winter. Ich weiß, dass die Belgier, die Niederländer und auch Norwegen unheimlich viel Gas fördern und der Europäischen Union zur Verfügung stellen. Mehr, wie sie früher gehabt haben. Also die Ausfallmengen von Russland werden vielleicht nicht komplett kompensiert, aber doch eine gewisse Menge da. Ja, beim Strom gibt es ja auch eine Erleichterung mit Restlaufzeiten von AKW-Verlängerung und so weiter. Also wir hoffen, aber auch ich hoffe auch für alle anderen Haushalte, private, dass genügend Energie da ist über den Winter, dass wir alle in einem gewissen Maße weitermachen können.
Es gibt ja auch keine Möglichkeiten, um umzuswitchen. Also ich weiß ja, in Zeitschriftenbereich, Cavallo und Co., könnte man das ja noch über E-Paper auffangen und die Abonnenten, die Leser dann damit beliefern. Wird natürlich schwierig, ein E-Futter herzustellen. Also ja. Sprich, da sind euch ja gewisserweise die Hände ein Stück weit gebunden. Ne? Also ihr seid ja da auch einfach auf die Energie drauf angewiesen, dass die da ist, dass das läuft.
Also ich bin absolut hoffnungsvoll und ich glaube auch, dass es klappen wird, dass wir jetzt durch den Winter kommen. Und es wird da schon händeringend überall gesucht nach Alternativen. Es wird auch Energie eingespart. Regenerative Energien werden genutzt. Mhm. Solar, Photovoltaik, Biogasanlagen und. Also da wird da viel gemacht. Und ich denke, dass es der richtige Weg ist, sich mittelfristig unabhängig zu machen von solchen Staaten, die uns da solche Schwierigkeiten bereiten. Und trotzdem aber, dass wir ein gutes Futter haben werden für Pferde. Definitiv, ja. Mhm.
Das ist ein gutes Stichwort, da kann ich nämlich wunderbar überleiten von der Energie zur Qualität. Das Bocher schon gesagt, ne, es gibt bestimmte Qualitätsansprüche für schöne Flocken und Co. Welche Qualitätskontrollen habt ihr denn quasi bei den Rohstoffen, also quasi bevor das Futter entsteht, aber auch danach? Was wird da kontrolliert? Was kontrolliert ihr selbst? Was prüft ihr vielleicht auch regelmäßig immer wieder nach, um da die Qualität zu gewährleisten?
Aber wir haben ein Eigenkontrollsystem, das jeden Tag greift. Das heißt, wir arbeiten jeden Tag daran, jede Stunde, jede Minute. Wir nehmen ja am Tag circa 15 Lkw mit Rohstoffen an, Schüttgüter, diese 20, 25 Tonnen plus einige andere LKWs, die noch Betriebsmittel bringen oder Zusatzstoffe, Big Bag, Sackware und so weiter. Und die werden ja alle kontrolliert. Mhm. Also da wird bei jedem eine Eingangskontrolle gemacht. Es wird für alles, was kommt, Rückstellmuster gezogen in Sealbags, also in rechtssichere, abgeschlossene Polybeutel, einfach um die Ware, also quasi diese Zuordnung zum Lieferanten zu haben, damit die weiß, welche Ware ist wann gekommen, mit welchem LKW, wer war der Fahrer, da muss der Fahrer unterschreiben. Es wird von der Optik geprüft, von unserem Mann, der drüben annimmt. Es wird Sensorik geprüft, die Feuchtigkeit, also dass das Produkt auch nicht zu feucht ist. Es wird natürlich nach Geruch und aber auch Schädlingen geguckt, das ist ganz klar, weil es ist ein Naturprodukt. Und die Rückstellmuster werden gesammelt und müssen auch in dem Rahmen des MHDs, der Fertigware, aufgehoben werden. Also ich habe pro Monat tausende Rückstellmuster, auch von der Fertigware. Also jede Charge, die bei uns produziert wird, muss bemustert, muss ein Rückstellmuster genommen werden. Wir haben dann daraus ein stichprobenweise laufendes Kontrollsystem, was wir dann dementsprechend in Labore einschicken, also sprich zum Labor geben, über unsere Eigenkontrollen selber hinweg auf verschiedenste Parameter, Inhaltsstoffe, Pestizide, Schadstoffe und Co.
Wie oft findet ihr da was? Also dass ihr dann die Rohstoffe kontrolliert und dann feststellt, da sind Schadstoffe drin, da sind zu hohe Gehalte an Pestiziden drin, die wir nicht wollen. Kommt das häufiger vor oder eben durch Lieferanten eher weniger?
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal, wenn man schon im Vorfeld einfach mit einem guten Menschenverstand hingeht und sich die Lieferanten aussucht und eben wirklich ganz gezielt bewusst einkauft, dann kann man schon mal viel an Problemen einfach verhindern. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal Probleme bekommt, Gottes Willen. Es kommt immer wieder mal vor, dass man irgendwas feststellt, aber Gott sei Dank in einem sehr, sehr geringen Maße. Mal als Beispiel, Ende des Getreidejahrs, also wenn im Juli dann die neuen Getreideernten kommen, kann es schon mal sein, dass im Ende Juni, also vor der Getreideernte dann, wenn die Silos bei den Abgebern, Ackerbauern, Landwirten oder beim Handel freigemacht werden, dass da mal irgendwelche Käfer mit drin sind oder irgend sowas. Aber die Partien werden eben gesehen, angeguckt, gestoßen, heißt es bei uns im Fachjargon. Und dann geht der LKW weg, der kommt dann gerade bei uns ins Silo rein. Sowas kommt dann schon mal vor, aber das ist auch bloß ein-, zweimal im Jahr. Also für die Anzahl an LKW, die wir bekommen, ganz, ganz selten. Definitiv. Aber wenn irgendwas wäre, wir können eben alles nachvollziehen, wo ist welche Rohstoffware in welches Produkt gegangen und können dementsprechend dann auch an den Lieferanten gehen und mit dem dann ins Gespräch gehen und sagen, hey, da war das, da war jenes, da war dieses und können den einfach zur Verantwortung bringen.
prüft ihr auch bei Müslis oder bei den Zusatzfutter nochmal nach, ob die Gehalte quasi passen? Weil du hast am Anfang gesagt, die sind ja alle in Anführungszeichen erstmal nur berechnet. Wenn man die Mischung berechnet und sagt, wie viel ist dann da wovon drin, sei es an Eiweiß oder sei es an Mengen- und Spurenelementen, wie oft wird es denn im Nachgang noch irgendwo kontrolliert? Weil es sind ja noch natürlich auch alles Naturprodukte, wo die Werte ja dann auch mal nach oben oder nach unten gehen können.
Ja, absolut. In unserem Eigenkontrollsystem haben wir eben ein System entwickelt, wo wir im Jahr so circa 300 Untersuchungen machen auf jeweils 10 bis 20 Parameter. Da kommen also im Jahr schon einige tausend Werte, Parameter zusammen, die Rohstoffe, aber auch Fertigware betreffen. Also wir kontrollieren natürlich bei neuen Produkten, bei veränderten Produkten, verbesserten Produkten sowieso, aber auch immer stichprobenartig bei den Standardprodukten, die einfach da sind, wird genauso geguckt, passt Vitamin A, ist der Inhaltsstoff Protein richtig und so weiter und so weiter. Das ist ja ein ständiger Prozess, den wir machen. Wie gesagt, ich glaube, vorher habe ich es erwähnt, wir haben eine Mitarbeiterin, die Annika Fessler, die ist den ganzen Tag nur daran beschäftigt, im Qualitätsmanagementbereich als Beauftragte zum Gucken. Die ist in der Produktion, nimmt Rückstellmuster, schaut sich das an, geht mit dem logischen Verstand auch hin an das Ganze, schickt dann ein, wertet die Ergebnisse aus, spricht mit der Produktion, spricht mit den Lieferanten, mit dem Einkauf. Das ist ein dauernder, permanenter Prozess.
Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, weil du gerade gesagt hast, 10 bis 20 Parameter, die da besonders wichtig sind bei solchen Kontrollen, oder hängt das auch immer so ein bisschen vom Produkt ab, welche da im Fokus stehen?
Ja, es hängt schon vom Produkt ab. Also ich sage jetzt mal, wenn ich meinen Vitamin-Mischungslieferanten kontrollieren möchte, dann werde ich natürlich auch Vitamin A oder E kontrollieren. Vitamin E ist ein sehr teures Produkt. Dementsprechend muss man da auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen sehr genau drauf schauen. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Proteinträger haben möchte, dann werde ich mit Sicherheit auf Protein untersuchen, die weniger Analyse machen. Also schon immer auf den Bereich, den man eigentlich als Schwerpunkt Wirkstoff, Inhaltsstoff dort eigentlich haben möchte.
Also sprich, da sind die Kontrollen eigentlich sehr, sehr umfangreich, damit das Futter quasi so ist, wie es sein soll, wie es berechnet
wird. Ja, wie es sein soll. Ja. Jetzt zum Beispiel, klassisches Beispiel, unsere ganzen Wiesenprodukte. Wir haben ja bei uns hier im Allgäu durch das Grünland einfach ideale klimatische Verhältnisse und auch von dem Gräseraufwuchs. Und das ist einfach im Grünlandgürtel sehr, sehr gut. Und da machen wir sehr viel Wiesenkops, Chips, Fasern und Co. Und natürlich untersuchen wir die auf Zuckergehalte, auf Fructane, auf Pyrolecithin-Alkaloide, also Jakobskreuzkraut, Stichwort. Das sind dann natürlich hier genau speziell für diesen Bereich die Parameter, die abgefragt werden und reagieren dann auch, wenn irgendwas ist.
Auch ein spannender Aspekt. Hat sich da über die Jahre was verändert? Habt ihr da, wenn ihr das quasi regelmäßig macht und das Grünfutter untersucht, habt ihr da Veränderungen festgestellt, dass der Zuckergehalt irgendwie tendenziell nach oben geht oder ein bestimmter Nährstoffgehalt dafür nach unten geht? Oder ist das, sag ich mal, hängt es an solchen Dürrejahren, wie wir sie letztes Jahr hatten oder 2018, 2019 auch hatten, dass man dann einfach merkt, die Werte verändern sich doch ganz, ganz rapide?
Also das sind wir halt alle, also nicht nur wir, auch alle anderen in der Branche, natürlich von der Natur abhängig, vom Klima, von der Wassermenge, von der Vegetation, vom Aufwuchs. Es gibt einfach Jahre, da ist der Zuckergehalt höher. Es gibt Jahre, da ist es etwas angenehmer mit weniger Zucker. Und das heißt halt immer dann daraufhin auch zum Reagieren.
Wie reagiert man da darauf? Also ich meine, ihr habt jetzt angenommen, die Fasern auch in einem Futter drin für, sag ich mal, leichtfutterige Freizeitpferde, die ja vielleicht eher darauf gehen als auf Getreide. Wie reagiert man darauf, wenn das Grundfutter oder die Rohstoffe auf einmal einen viel höheren Gehalt haben, als sie eigentlich haben sollten? Das hat ja auch wieder Einfluss auf die Rezeptur. Ne? Sag ich mal, das, was man auf der einen Seite mehr reinsteckt, müsste man dann auf der anderen Seite wieder irgendwo rausnehmen können.
Ja, da hat man halt nur die Möglichkeit, dass man über mehrere Partien, die man eben betestet, um eben dann insgesamt den Wert zu reduzieren. Dass man halt über mehrere Chargen, über mehrere Partien, die ja unterschiedlich sind, bei der großen Menge, die wir haben an diesen ganzen Wiesenprodukten, kommt es ja aus verschiedenen Vertragsanbaugebieten, also Genossenschaften, Tockungsgenossenschaften. Und das heißt, es sind viele verschiedene Landwirte. Und da hat man dann schon die Möglichkeit, etwas zu variieren, um dann eben diesen gewünschten Wert zu erreichen. Das hat natürlich seine Grenzen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit einem Naturprodukt und wir sollten, wir haben das, was wir dann haben, halt einfach auch vom Aufwuchs her. Mhm. Aber es hat in der Regel immer sehr gut gepasst. Und das Pferd, das Laborpferd und die Auswirkungen beim Pferd zeigen ja, dass es eigentlich sehr gut ist und auch sehr passend ist. Diese Strukturfaserfütterung ist ja sehr artgerechte, gute, zielgerichtete Fütterung fürs Pferd. Und diese Mengen sind ja immer beliebter. Also diese Wiesenprodukte werden immer mehr gekauft. Auch die anderen Produkte, die wir haben, Faserlight, Gastromüsli, Myocare, wo diese Wiesenprodukte mit drin sind, also Strukturprodukte, getreidefreie Produkte, ist ja nicht mehr nur Trend oder Modeerscheinung. Es ist da und auch bestimmt für viele Pferde sehr, sehr gut und sehr passend, die halt für eine leistungsangepasste Fütterung.
Mhm. Muss man sich ja dann nur vor Augen führen, genauso wie die ja auf, oder solche Produkte ja auf, sag ich mal, auf Struktur Heu setzen, genauso machen wir das ja beim normalen Heu, in Anführungszeichen, ja genauso. Da hat man ja auch Werte. Man sieht es nur nicht ganz so oft, was da drin steckt, weil kein Mensch so oft nachtestet.
Ja, das ist so ein kleines Manko. Ich denke, Pferdebesitzer, Reitstallbesitzer oder Leute, die halt auch das Grundfutter dann auch halt bergen und auch dann füttern, denen können wir bloß anbieten, Machtsuntersuchungen. Wir bei Marstall haben ja auch einen Service neben unserer Rationsberechnung, die wir auch für jeden Pferdebesitzer machen, ob das für ein Pferd ist oder für den ganzen Stall, das machen wir ja alles. Wir haben ja auch eine Pferdewaage, dass wir das Gewicht genau ermitteln können vom Pferd, um dann auch die richtige Ration, Diät festzusetzen. Genauso haben wir auch einen Service für Grundfutteruntersuchungen. Also wenn einer sich da gerne von uns beraten lassen möchte, jederzeit, wir können dann Grundfutteruntersuchungen machen, Analyse machen. Klar, zum Selbstkostenpreis, es muss zu uns geschickt werden. Wir schicken es ins Labor ein und geben dann eine ordentliche, sehr gute Beratung dazu. Also wir helfen, wo es geht, damit letztendlich das Pferd einfach passend und gut versorgt wird.
Wenn es ein rundes Futterpaket gibt quasi, nur kein rundes Pferd.
Ja, ein rundes Paket an Service fürs Pferd, weil das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja die Pferde einfach optimal versorgen, damit sie gesund sind, dass sie langlebig sind. Und das zeigt ja auch der Trend. Ich habe einen, ich glaube, da war von der Frau Dr. Möseler im August über Seniorenpferde ein Podcast drin und hat ja auch gesagt, es gibt immer mehr Seniorenpferde und das ist, und wir müssen auch die Pferde gut ernähren. Aber ich denke auch, die Fütterung trägt dazu bei, dass Pferde auch länger gesund bleiben und auch älter werden. Das ist auch eine unserer Ziele, unserer Aufgabe, dass wir die Fütterung bestmöglich machen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich bin begeistert. Ich habe so viel Input jetzt bekommen über das Futter. Ich bin mir sicher, da werde ich genauso wie der ein oder andere Hörer das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn er sich das nächste Mal über das Pferdefutter Gedanken macht. Vielen lieben Dank für diese Einblicke in die Produktion.
Ja, Barbara, es hat mich gefreut, dass ich das machen durfte. Es ist auch was Spannendes, so ein Podcast. Ich finde das toll. Unser Ziel vom Marstall ist es wirklich, dass wir die Pferde optimal versorgen für gesundes, langes Leben und dass auch der Pferdebesitzer halt eine Freude dran hat. Und da arbeiten wir jeden Tag seit Jahren, Jahrzehnten und machen das Beste. Und ich denke, das gelingt uns sehr gut.
Ja, bin ich auch von überzeugt. Und wenn ihr Zuhörer noch mehr über Pferdefutter wissen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Da haben wir auch einige Artikel noch zum Thema Futter. Und hört natürlich gerne in den nächsten Podcast mit hinein. Bis dahin.
Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.